Lieber Julian, schön, dass du mir zur Verfügung stehst. Du bist mit deinem Wohnmobil angereist, das du selber gemacht hast. Nicht ganz neu, aber es passt gut zu dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, du fühlst dich da drinnen wohl.
Ja, natürlich.
Julian, du bist ungefähr ein Drittel so alt wie ich. Kannst du dich vorstellen?
Ja, bin der Julian Gegenhuber, komme ursprünglich aus Oberösterreich, bin schon seit einigen Jahren jetzt selbstständig, aber schon seit vielen Jahren in der IT-Branche tätig, als Programmierer und Webentwickler, Webseiten erstellen und genereller Computermensch.
Und ich muss gleich dazu einfügen, Julian macht hervorragende Arbeit, er macht nämlich auch meine Webpage.
Genau.
Und nicht nur. Aber Julian, jetzt vielleicht zu deiner familiären Situation. Du hast eine kleine Tochter. Wie siehst du die Zukunft deiner Tochter?
Wir sind gerade am rausfinden, wie wir eigentlich leben wollen, wo wir leben wollen. Und ja, schaut eigentlich mehr so aus, als eher zurückgezogen am Land. Irgendwo ist der Plan, am Waldesrand oder im Wald sogar, wäre das Ziel.
Gut, das heißt, ihr seid als Familie, du und deine Freundin, nicht wirklich die in großen Menschenmassen unterwegs sein wollen?
Nein, gar nicht.
Deine Tochter oder eure Tochter wird dann in dieser Situation heranwachsen, wird natürlich auch gleichaltrige Kinder hoffentlich um sich herum haben, damit sie ihr Sozialleben entwickeln kann. Wie wird aber das Leben deiner Tochter aus deiner heutigen Sicht sich in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln?
Boah, gute Frage. Also eben, sie ist noch sehr jung, das war jetzt einmal hauptsächlich der Fokus, die Anfangszeit gut zu überstehen. Und jetzt schon langsam haben wir wieder Ressourcen, um überhaupt darüber zu sprechen, was wir anders machen wollen. Ja, eben, ich möchte am Land naturverbunden leben, obwohl ich ein Computer- und Tech-Mensch bin.
Ich bin hartnäckig. Deine Tochter wird in die Schule gehen. Deine Tochter wird eine Umgebung haben, wo die KI immer mehr und mehr Raum bekommen wird. Deine Tochter wird mit wahnsinnig vielen digitalen Einflüssen neben den analogen, familiären, soziologischen, sozialen Einflüssen sein. Wie wird das aus deiner Sicht?
Mit Sicherheit herausfordernd. Ich meine, mit Schule sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir nicht selber unterrichten wollen. Steht auf jeden Fall zur Debatte zu Hause. Aber ist zum Glück noch einige Jahre hin. Ja, mit der KI, ich weiß nicht. Ich sehe es selbst als sehr mächtiges Werkzeug und nicht als Weltuntergangsprophezeiung. Und ich hoffe darauf, dass die Hände, in denen es landet, gute sind.
Aber das wissen wir alle nicht.
Nein, das wissen wir alle nicht.
In Form gehalten werden kann, die Kontrolle von diesen Werkzeugen. Ich vergleiche es mit Waffen, mit Atombomben und sonstigen Dingen.
Ja.
Wo es auch nur, dass wir als Menschheit nur überleben konnten, weil es früher oder später eine Kontrolle darüber gab. Denn wenn jeder über die Atombombe verfügen kann, und ich glaube, dass die Sprengkraft der KI mindestens gleichzusetzen ist, wie mit der einer Atombombe. Aber das wird sich hoffentlich in irgendeiner Form geben. Für uns als Menschen wird es aber unser Zusammenleben, glaube ich, relativ heftig verändern. Jetzt, wenn wir das Zusammenleben hernehmen, wieder das familiäre. Du hast ja eine sehr unübliche familiäre Vergangenheit.
Kann man so sagen, ja.
Erzähl mir was davon.
Kurz umrissen, die Gerlinde war ziemlich die erste Radikalfeministin von Österreich, die Gerlinde Schilcher.
Und das war deine Mutter?
Nein, das ist meine Mutter und mein Vater haben sich in der Gruppe von der Gerlinde kennengelernt. Und die war jetzt sozusagen das Oberhaupt von... Heute würde man es wahrscheinlich einfach nur als Sekte bezeichnen.
Ja.
Damals war es Aussteigergruppe, alternatives Leben, Kommune, sowas in die Richtung.
Aber Müll und also alle möglichen.
Genau, ja. Und ja, es war die Grundprämisse war eigentlich, dass Männer böse sind, oder? Ja, das Patriarchat,
aber
das Frauen Böse.
Aber haben einen Haufen Kinder gekriegt. Wie ging das ohne Männer?
Ja, mit meinem Vater ging das. Also es waren ganz wenige Männer waren dabei. 2 bis 3.
Waren geduldet, oder wie?
Mehr oder weniger, ja. Also war wirklich so wie eine Drohne im Bienenvolk zu sehen. Oder so haben sie es auch bezeichnet teilweise.
Wirklich?
Ja. Und ja, mein Vater hat da mit 3 Frauen 4 Kinder gezeugt. Also ich habe 2 Halbgeschwister und hatte einen Bruder. Der lebt nicht mehr. Und ja, ich bin zum Glück, also wie ich auf die Welt gekommen bin, war meine Mutter schon am Ausziehen aus dieser Gruppe und mein Vater hat noch im selben Haus gewohnt, war aber nicht so involviert in das Ganze.
Also es hat, abgesehen jetzt davon, von der Reproduktion, um es so auszudrücken, keine sehr enge Bindung gegeben. Oder doch?
Naja, es war, im Grunde war es eine polygame Beziehung.
Ja.
Habe ich selber erst vor kurzem erfahren. Und das war nicht gut abgesprochen. Also das war, ich habe nur die Geschichte gekannt. Ja, einen Tag war er bei der, einen anderen bei derer und kein Verlass auf ihn. Aber ja, polygame Beziehung ist halt dann was anderes.
Was hast du für ein Verhältnis zu deinem Vater aufbauen können?
Es war schwierig. Also sie haben sich getrennt, wie ich 4 Jahre alt war. Da sind wir dann nach Deutschland gezogen. War relativ schlimm eigentlich für 3 Monate. Wegen einer neuen Liebe, eine von mehreren dann. Mein Vater hat mich eigentlich immer sehr gut verstanden, aber ich habe viele Probleme, die eigentlich meine Mutter mit ihm gehabt hat, ja, übernommen, die ich eigentlich nie so erfahren hätte, habe ich einfach übernommen, weil meine Mutter, glaube ich, nicht sehr vorsichtig war diesbezüglich, einfach, dass da ein unbefangenes Verhältnis zustande kommt.
Lebt dein Vater noch?
Ja, ja.
Was hast du für ein Verhältnis zu ihm?
Wir sehen uns 1-2 Mal im Jahr und er ist ein recht stiller Mensch, aber wenn er was sagt, dann meint er es so. Was grundsätzlich sehr angenehm ist. Also man weiß irgendwie immer, wo man ist, wo man an ist bei ihm. Er ist ein sehr emotionsloser Mensch, aber wie ich auch erfahren habe, auch unter anderem wegen dieser ganzen Situation eben mit meiner Mutter und Co.
Was hast du für ein Verhältnis zu deiner Mutter?
Eigentlich ein gutes. Jetzt war sehr schwierig, eben jetzt mit Kind bekommen. Und sie an dem richtigen Platz stellen. Und da irgendwie Streitereien zwischen meiner Freundin und ihr. Ich da als halber Vermittler, ohne dass ich sein wollte.
Na gut, das ist eine Rolle, die ist nicht außergewöhnlich.
Nein, das
hat man fast immer so. Gibt es aber so Dinge, wo du sagst, ich habe was aus dieser Vergangenheit meiner Eltern gelernt und will es genauso übernehmen oder ich habe was daraus gelernt und will es überhaupt nicht so übernehmen? Etwas, was du heute in deinem Umfeld sozusagen als Learning nutzen kannst?
Ja, ich habe eben sehr seltsames Umfeld gehabt als Kind und habe mich sehr bald wahrscheinlich als Schutzmechanismus sehr gut um mich selbst gekümmert und hat immer geschaut, dass ich niemanden brauche, so grundsätzlich.
Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Beides. Also ich kann gut allein sein, ich kann unendlich viel Zeit allein verbringen und ja, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung mit Meditation und solche Sachen gesammelt. Wobei ich heute auch vermute, dass das oft mal ein Fluchtinstinkt war. Aber trotzdem bin ich sehr dankbar darum, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe, weil mir ja schon sehr viel über das Leben da irgendwie klar geworden ist dadurch.
Ist es nicht so, dass bei all diesen Dingen ja oft dass der Lernprozess auch darin besteht, dass es das nicht ist, was ich in Zukunft will. Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Wenn ich bestimmte Dinge nicht angehe, dann könnte ich ja immer noch in der Überlegung oder im Zweifel sagen, mein Gott, das wäre gescheit gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Jetzt hast du die Erfahrung gemacht und sagst, okay, für andere super, aber ist nicht meins.
Und was meinst du jetzt genau?
Meditation also zum Beispiel oder Nabelschau oder Feminismus oder was auch immer.
Mhm. Ja, lustig, dass du sagst, eben gerade Feminismus war natürlich ein Thema, mit dem ich seit frühester Kindheit konfrontiert war.
Nein, dem bin ich nicht entkommen. Wie denkst du heute darüber?
Boah, ich glaube, man muss zusammenhalten als Paar. Das ist das Wichtigste. Und da geht es nicht um Unterdrückung und um Macht, sondern um, boah, wir wollen eine Familie sein, wir wollen, dass es uns gut geht und wir teilen uns die Last, wie es am besten funktioniert und wie es am meisten Sinn macht. Und ja, also ihr und meine Freundin haben sich für traditionell entschieden, dass ja, ich schaue, dass das Geld herkommt, sie schaut, dass ja zu Hause alles halbwegs läuft und natürlich springen wir beide bei den anderen Seiten ein. Also sie geht ein bisschen arbeiten, ich schaue, dass ich so viel wie es geht irgendwie im Haushalt noch mithilfe.
Was macht deine Freundin, wenn sie arbeiten tut?
Jetzt gerade in einem Startup alles, aber ursprünglich hat sie Französisch und Englisch auf Dolmetschen studiert. Mhm. Genau, unter Texten, Lektorat, solche Sachen.
Könnt ihr diese eure beiden Fähigkeiten auch gemeinsam nutzen? Nämlich jetzt nicht beim Elternsein, sondern die beruflichen Fähigkeiten.
Es wird gut zusammenpassen, aber dadurch, dass ich schon zu Hause wohne und zu Hause arbeite oder zumindest bisher gemacht habe vor dem Kind, ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir teilweise unsere eigenen Dinge ein bisschen haben. Einfach um, damit man nicht 24/7 aufeinander bicken.
Ja, und damit nicht alle beruflichen Probleme bis ins Schlafzimmer
genau,
mitgehen.
Genau, ganz genau.
Ein bisschen rauszukommen dabei. Mhm. Das hat schon was. Mhm. Gut, jetzt sind wir bei der beruflichen Geschichte. Mhm. Du bist Webdesigner.
Na, Programmierer.
Du bist Programmierer.
Design nix.
Erklär mir den Unterschied zwischen Webdesign und Webprogrammieren.
Ja, der Webdesigner macht Bilder und ich bekomme die Bilder und mache, dass es wirklich so ausschaut und dann auch so funktioniert und dass man auf den Button draufklicken kann und da kommt man dann wohin oder es passiert irgendwas und das kann sich der Designer alles nur zusammendenken, wie es hoffentlich dann ausschaut und funktioniert und ich bin dann der das sagt, ja, geht nicht, dauert zu lang und mach's dann einfach, ja.
Jetzt ist ja die Entwicklung der Digitalisierung mittels Programmen, mittels Apps, mittels alles Mögliche so rasend schnell. Mhm. Wie geht man damit um? Versucht man da hinterher zu häkeln? Probiert man diese Dinge alle zu lernen, um zu schauen, ob sie für mich passen oder nicht? Oder selektiert man einfach, weil es gar nicht anders geht, um zu sagen, ich will nur einen kleinen Teil davon überhaupt wissen?
Und grundsätzlich habe ich ein sehr breit gefächerte Interessen in den Naturwissenschaften immer schon gehabt. Jetzt speziell beim Programmieren, na, das geht nicht. Also da kommst du nicht hinterher, dass du das alles anschaust. Du musst dich auf irgendwas festlegen, ein bisschen zumindest.
Wie selektierst du?
Boah, sehr viel mit, ja, wie sagt man so blöd, go with the flow. Also viel ist einfach zu mir gekommen und
ist es mehr intuitiv?
Ja.
Oder schaust du es mal kurz an und selektierst dann, wenn du mal den Deckel ein bisschen aufgemacht hast?
Ja, ich meine, oft mal einfach einen Tag probieren und schauen, ob es Spaß macht. Also, gerade so App-Animationen und sowas, das ist schon auch toll, wenn man ein bisschen was sieht, was man macht. Also ich mache viel lieber Frontend statt Backend, sprich,
bitte auf Deutsch und so, dass auch ich es verstehe.
Ich mache das, was dann bei dir im Gerät landet. Und Backend wäre das, was halt irgendwo auf dem Server passiert. Also da sieht man nichts. Da werden halt Daten hin und her geschoben und verarbeitet. Aber es ist relativ trist von dem her. Also ich bin da lieber in der optischen Seite von dem Ganzen unterwegs.
Also das nennt man dann, glaube ich, Anwenderfreundlichkeit oder genau, Usability, ja, genau, und so. Ja. Das hat ja UX oder wie heißt das heute, dass du zum Glück wieder dorthin gehst und sagst, es muss ja einer damit was anfangen. Mhm. Und wenn das also technisch zu kompliziert wird, vor allem für mich und andere ältere Leute, denke ich mir oft, es ist mir wurscht. Mhm. Ich will diesen Effekt und diesen Button haben und mehr eigentlich nicht.
Mhm. Ja, genau. Und ich muss dann bedenken, okay, was heißt das eigentlich? Wenn der Button das können soll, was muss eigentlich im Hintergrund alles vonstatten gehen, dass das funktionieren kann? Und dann kann ich ja sagen, okay, ja, Button schön und gut, aber das dauert 20 Stunden zum Beispiel.
Was dann sehr unlustig ist,
wenn
es
einer soll. Ja, genau.
Setzt aber auch voraus, dass du dich permanent weiterbildest dabei.
Ja,
wie passiert das?
Von selbst eigentlich. Also
Learning by doing.
Ja, also im Grunde Programmierer bist, wenn du gut Fragen stellen kannst und die googelst. Also du musst einfach nur wissen, was will ich eigentlich gerade wissen. Dann kommst du schon sehr, sehr weit in der IT.
Das ist ja sehr ähnlich auch im Journalismus oder überhaupt in der Kommunikation. Was ist die Geschichte? Was ist die Frage? Denn in der Kommunikation heißt es zum Beispiel so, wenn du etwas ausdrücken willst und simplifiziert, aber korrekt ausdrücken willst, mach es so, als ob du das deinem Freund zurufst, der gerade in die wegfahrende Straßenbahn einsteigt. Um 3 bei der Weikart-Uhr. Der Rest ist unwichtig. Und heute ist doch die Kommunikation meistens, na eigentlich, ich weiß nicht, und ich muss zuerst in das Geschäft und da treffe ich dann die Mizzi-Tante und ich muss einen Kuchen, ja, ich habe vergessen, das zu holen. Ich weiß nicht, ob ich um 3 kommen kann. Ähnlich wird es ja wahrscheinlich auch in der digitalen Kommunikation sein, dass du sagst, was ist das, was herauskommen muss? Und wie kann ich einfachst möglich dorthin kommen? Weil es gibt ja wahrscheinlich Unmengen an vielen Wegen, zu diesem Ziel zu kommen.
Ja, unendlich viele. Ja.
Und deine Aufgabe ist es dann doch, es so einfach und geradlinig wie möglich zu machen, oder?
Ja, also meine Hauptaufgabe ist eigentlich, jedes Problem zu zerdenken und in die kleinsten Aufgaben zu zerteilen, die da passieren und die dann abzutippen.
Hast du da ein Vis-à-vis, mit dem du das irgendwie abchecken kannst? Weil wenn ich sehe es bei mir, wenn ich bestimmte Dinge tue, ich bin Gott glücklich, wenn ich ein Vis-à-vis habe, wo ich ein Feedback bekomme, beziehungsweise sage, verstehst du, was ich meine? Ist das bei dir ähnlich?
Ja, das muss man lernen. Das ist schon was man lernen muss, nämlich okay, wie Fehlerbehebung, wie komme ich überhaupt drauf, was funktioniert und was nicht und wie löse ich das? Das ist ein sehr essentieller Teil.
Ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und gehen wir jetzt noch zu den alten Menschen. Die haben ja in der Regel einen ganz anderen Zugang zur digitalen Welt. Wir, egal ob das jetzt ist, die 50, 60, 70-Jährigen, sind in diese Welt nicht hineingeboren. Wir haben nicht Super Mario gespielt, vielleicht gerade am Rande noch einmal gesehen und haben diese Dürrl-auf-Dürrl-zu-Mentalität, nenne ich das. Ich probiere einfach einmal und ich komme schon zu einer Lösung. Wir Älteren haben einen Murz und Spundus davor. Vor allem deswegen, weil ich weiß dann nicht mehr, wie ich zurückkomme. Wir haben alle viel zu viel Angst, wenn ich das Dürrl aufmache, dass irgendwas im Hintergrund passiert, mit dem ich dann nicht mehr zurechtkomme. Und einem jungen Menschen ist das relativ wurscht. Ich schaue mal hinterhalb hinein. Mit diesem Wissen, dass ältere Menschen anders damit umgehen, was ändert das für dich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Webpage für ältere Leute programmierst?
In gewissem Sinne ist es eine Transparenzfrage, dass ich wirklich auch alles sage, was ich weiß, das sein kann und das halt dann auch so kommuniziert, dass das ankommt.
Jetzt aber seid ja ihr in eurer Sprache oft fast alles Englisch. Ich verzweifle oft an diesen Ausdrücken, weil man denkt, kann man das nicht auf Deutsch ausdrucken? Warum muss es ein Feed, ein Lied, ein sonstiges Ding sein? Warum muss denn das so sein? Und könnte man nicht in der Kommunikation mit den Älteren wieder zurückgehen zur deutschen Sprache und die so ausdrücken, dass es andere verstehen?
Ja, wäre ich voll dabei. Also ich bin auch kein Freund des Englischen. Und versuche es zu vermeiden.
Aber du entkommst ihm wahrscheinlich schwierig.
Schwierig, ja.
Auch also in der Community, wieder Englisch, in der Community redet man eben diese Sprache oder diese Sprache.
Ja, und gerade in meinem Beruf ist halt, du findest auf Englisch halt 100-mal mehr Ressourcen und Dokumentationen. Also da kannst du dich freuen, wenn was auf Deutsch ist, aber ja, 99% ist auf Englisch.
Also. Dann gehen wir gegen Ende unseres Interviews, lieber Julian. Wie alt bist du heute?
32.
Beame dich nach vor und du bist 52. Wo siehst du die Welt dann und wo siehst du dich in dieser Welt?
Ja, sehr schwierige Frage. Ich sehe mich eigentlich selbst irgendwo mit vielen Kindern, vermutlich. Also es wird nicht bei einem bleiben. Und ja, ich bin eigentlich Optimist. Ich glaube, es läuft eigentlich sehr gut, global gesehen. Also es ist jetzt, könnte viel schlimmer sein. Aber wo sehe ich mich? Ja, ich kann es kaum sagen. Ja, ich wünsche mir viele Kinder, ich wünsche mir Gesundheit, ich wünsche mir, dass es mir und möglichst vielen Menschen gut geht. Und dafür arbeite ich auch gern. Wie abstrakt man das auch immer sehen mag, also ob ich jetzt, wie wir vorher geredet haben, über Pensionssysteme und Co. oder ob ich einfach nur in der Nachbarschaft mithelfe oder was. Ich glaube eigentlich, dass das immer leichter wird. Wir haben ein riesengroßes Thema von wegen Ressourcenverteilung, aber ich glaube, die Produktionskapazitäten werden immer besser. Ich habe jetzt keine Angst vor Hunger oder vor, ja, ich habe auch keine Angst vor Klimawandel und Co. Was, das liegt vielleicht an meinem Wohnmobil. Ich denke, wenn es mir da nicht gefällt, dann fahre ich einfach weg.
Keine Angst haben ist ein schönes Bild. Sollten Sie, werte Zuhörerinnen und Hörer, eine Webpage brauchen, haben Sie keine Angst. Melden Sie sich bei mir oder bei Julian. Julian Gegenhuber ist genauso leicht zu googeln wie Richard Kahn. Lieber Julian, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vor allem, was ich so positiv mitnehme, ist, du hast keine Angst vor der Zukunft. Und das unterscheidet dich, glaube ich, in vielem auch von anderen Menschen. Und ich wünsche dir und damit auch mir natürlich das Allerbeste. Und wenn Sie uns suchen, wie gesagt, werden Sie uns finden. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke sehr.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google, wo auch immer. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und empfehlen Sie die Folge gerne weiter, wenn sie Ihnen Freude gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.